Meine ersten 6 Monate mit ChatGPD. Wow, puh, oh mein Gott. Ein paar Reiseschnappschüsse. Was bitte ist ChatGPD? Nein, das fragst du dich nicht, stimmt's? Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich mir diese Frage selbst gestellt habe. Inzwischen höre ich sie eigentlich von niemandem mehr. Es hat sich längst herumgesprochen, dass es da jetzt so etwas gibt, das schreibt wie ein Mensch. Es lässt sich kaum vermeiden, dass ChatGPT zur Sprache kommt, vor allem da, wo sich schreibende Menschen versammeln, in meinen Kursen, in Fortbildungen, in Plaudereien unter KollegInnen. Die Sätze, die ich derzeit höre, klingen sehr oft so. Oh, damit will ich gar nichts zu tun haben. Das ist mir unheimlich. Das ist gefährlich. Was? Du nutzt das? Nein, das würde ich nie tun. Oder auch, das habe ich einmal probiert, aber ich bin nicht hineingekommen und dann habe ich es bleiben lassen. Nur für Insider? Den letzten dieser Sätze habe ich auch ein paar Monate lang gesagt, so im Frühjahr 2023. Damals hatte ich es einmal mit dem Link chatopenai.com probiert. Kurz hatte es geklappt, beim zweiten Login schon nicht mehr. Dafür durfte ich auf einer Art Warteraumseite live zusehen, wie sich ChatGPT selbst auf die Schaufel nahm. Das Programm stellte sich vor meinen Augen Aufgaben wie: Schreibe ein kurzes Theaterstück mit 3 Akten, in dem es um die Unerreichbarkeit des ChatGPT-Servers geht. Oder schreibe ein Lobgedicht an den Warteraum von ChatGPT. Natürlich erfüllte das Programm dann auch gleich die selbstgestellten Aufgaben. Ich lächelte, verlor aber nach ein paar Minuten Warten die Geduld und dachte, okay, dieses Programm ist nur etwas für Insider, keine Ahnung, wie man da verlässlich reinkommt. Neugier geweckt. Ein Freund, der auf einer Fachhochschule gutes Texten unterrichtet, brachte mir ChatGPT ein paar Wochen später wieder ins Bewusstsein. Er war und ist besorgt um seinen Job. Die Studenten fragen ihn neuerdings, warum sollen wir das alles noch lernen? Das macht doch jetzt ChatGPT. Weil er seinen Studenten Gegenbeweise bringen wollte, ließ er ChatGPT ein paar Texte schreiben und war selbst entsetzt, wie gut sie waren. Ich finde, die waren besser als meine, seufzte er, der ausgebildete Journalist mit hochkarätiger Ausbildung. Ich gebe zu, nach diesem Gespräch hatte ich erst einmal Angst. Wovor genau? Gute Frage. Nein, ich stelle sie jetzt nicht, ChatGPT. Spontane Ängste. Die ersten spontanen Ängste klangen so: Ich werde bald arbeitslos. ChatGPT zeigt mir die lange Nase und führt mir vor Augen, dass ich längst nicht so gut schreibe, wie ich dachte. Dahinter meldeten sich andere Ängste zu Wort. Was, wenn bald nur noch Dinge in der Zeitung stehen, die ChatGPT geschrieben hat? Wer kontrolliert noch, was wahr ist und was nicht? Diese Angst wurde durch ein leider wahres Gerücht befeuert, dass es im Internet ein Foto vom Papst in einem Prada-Mantel gibt, das die KI, künstliche Intelligenz, erzeugt hat. Täuschend echt und absolut Fake News. Die Ängste dahinter. Inzwischen, nachdem ich ein paar Monate lang mit ChatGPT experimentiert und zum Teil auch gut produktiv mit diesem Dienst gearbeitet habe, sind es andere Ängste, die mich am meisten bewegen. Die Angst, dass mein kreatives Hirn faul werden könnte. Und die Angst, dass ChatGPT zum Zeitfresser wird, indem ich mich verliere, wie manchmal auf Facebook oder in Lifehack-Videos auf YouTube. Ich kenne ihn inzwischen gut, diesen Zustand nach 30 Minuten ChatGPT. Zombie-Hirn, zielloser, sehr müder Blick und ein Zustand, als wäre meine Sprachschatzkiste mit Chips vollgestopft, fettig, ungesund, schmierig. Nach ein paar solcher Sessions, die mir zunächst Spaß gemacht haben, mir aber absolut nicht gut bekommen sind, habe ich mir Strategien zurechtgelegt, um der ChatGPT-Lähmung zu entkommen. Es klappt, ich muss sie nur gut beachten. Dazu später mehr. Bitte, Barbara, bleib dir treu. Ich bin nicht die Einzige, die sich vor ChatGPT fürchtet. Als ich kürzlich in einem Newsletter von einem Workshop, den ich geleitet habe, erzählte, Titel des Workshops KI als Muse und Sprachspielpartnerin, schrieb mir eine Leserin eine liebe Mail mit viel grundsätzlichem Lob und einer großen Kritik. In ihren Augen nehme ich ChatGPT auf die zu leichte Schulter. Ja, ich verharmlose diese gefährliche Technik. Sie liebe meine Newsletter, schrieb die Leserin. Jetzt aber säße ein Stachel in ihr. Sie müsse sich künftig immer fragen, ob diese Texte wirklich von mir stammen oder ob ich sie einfach von der KI schreiben ließe. Bitte bleib dir treu, so schloss ihre Mail. Ich antwortete mit dem Versprechen, meine Mails weiterhin selbst zu schreiben und mit der Ankündigung, mich dem Thema KI und meiner Haltung dazu bald in einem Blogartikel zu widmen. Auch ihn, also diesen hier, schreibe ich ganz alleine, ohne Chatty, wie ich die KI manchmal nenne. 7 Gedanken zu ChatGPT. Was ich heute mit dir teilen will, ist eine ungeordnete Auflistung von 7 Gedanken. Ich schreibe bewusst keinen durchgehenden Artikel oder Essay, denn ein solcher sollte eine erworbene Haltung oder Meinung vermitteln oder eine Geschichte erzählen. Ich gestehe, dass ich zu ChatGPT derzeit keine eindeutige Meinung habe. Ich finde vieles gut, vieles furchtbar, einiges macht mir nach wie vor Angst. Geschichten kann ich schon ein paar erzählen, aber zwischen mir und der KI gibt es noch kein stimmiges Narrativ. Wir haben vieles gemeinsam erlebt, Chatty und ich, aber es fühlt sich noch zu fragmentarisch an, als dass ich es in eine Geschichte fassen könnte. Vergleiche, Erinnerungen, Lichtblicke und Tipps aus der Praxis. Ich habe 7 Punkte zusammengesammelt. Was geht mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich an ChatGPT denke? Was will ich Menschen, die noch nicht mit diesem Dienst gearbeitet haben, unbedingt sagen? Welche Gedanken helfen mir, wenn ich es mit der Angst zu tun bekomme? Welche Momente in meiner ChatGPT-Zeit halte ich für besonders erwähnenswert? Diese Dinge will ich jetzt mit dir teilen. Ich beginne mit einem zufälligen Punkt Nummer 1. Schreib das Memoir einer Frau. Bei meinem allerersten geglückten Besuch im Chatfenster von ChatGPT bin ich gleich in die Vollen gegangen. Damals wusste ich noch gar nichts über gute Prompts, über Zeichenbeschränkungen oder sonstige Eigenheiten des Programms. Ich wollte mich gleich einmal mit der KI messen und bat sie, schreib das Memoir einer Frau, die als Clown gearbeitet hat und ihren Mann, ebenfalls Clown, und ihre beiden Kinder bei einem Autounfall verloren hat. Diese Frau wurde Bestseller-Autorin und leitet heute Schreibwerkstätten zum biografischen und therapeutischen Schreiben. Dieses Memoir gibt es. In echt. Es heißt 4-3. Es ist von mir und in einem Jahr, 2010, erschienen, als es ChatGPT noch nicht gab. ChatGPT legte los. Es erzählt eine Geschichte in Kurzform. Wohlgemerkt, eine Geschichte, die ganz und gar nicht die meine war. Diese Frau war nämlich nicht Clown-Doktor, sondern Zirkus-Clown. Und ihre Entwicklung zur Bestseller-Autorin verlief sehr spektakulär und ziemlich platt und unlogisch. Keine Behutsamkeit in der Entwicklung, lauter Höhepunkte, alles irgendwie wie aus Plastik. Ich war begeistert. Warum? Weil ich dachte, jeder Mensch, der ein Memoir schreiben will, könnte ChatGPT mit den Eckdaten seiner Geschichte füttern. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich in 100% der Fälle dieses. Man denkt, ChatGPT hat ja keine Ahnung. Bei mir war das nämlich ganz anders und zwar so. KI generierte Texte als Reibebaum. So habe ich es empfunden und ganz ehrlich, so nutze ich ChatGPT bis heute am liebsten. Schreib ein Gedicht wie Rilke. Und dann ein echtes Rilke-Gedicht lesen. Davon habe ich ja in meinem letzten Newsletter erzählt, wie der echte Rilke plötzlich in meine Weichteile fuhr, weil er eben so anders, so groß, so überirdisch und zugleich so unendlich menschlich war. Schreib eine Geschichte, bitte ich ChatGPT auch manchmal. Und denke immer danach, also das kann ich besser. Zweitens. Es gibt keinen Autor. Apropos, schreib eine Geschichte. Ich habe da so ein gewisses Problem. In Büchern mit kreativen Schreibimpulsen findet man oft Geschichtenanfänge, die man fortsetzen soll. Bei mir lösen diese Impulse immer eine spontane Schreibblockade aus. Denn die Anfänge sind mir immer entweder zu doof, dieser Anfang ist Schwachsinn, so beginnt keine Geschichte, oder zu echt. Manchmal nämlich sind die Anfänge von den echten Geschichten bekannter Autoren. Dann kann ich schon gar nicht weiterschreiben, denn da denke ich ständig, wie geht es denn richtig? Ich will nicht selber schreiben, sondern wissen, was der Originalautor geschrieben hat. Mit den Anfängen von ChatGPT geht es mir anders. Die sind nämlich echt gut. Ich kann mir aussuchen, ob sie nach Hemingway, Ulla Hahn oder Astrid Lindgren klingen sollen. Und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie es richtig gehört. Ich kann Chatty nach meinem Versuch um ihre Version der Geschichte bitten und finde meine Geschichte meistens besser. Bei den echten Autorinnen ist das nie der Fall. Noch ein Vorteil aus der gleichen Ecke. Als ich die KI für meinen Sprachspielpartnerin-Workshop ein paar Gedichte über den Herbst schreiben ließ, habe ich die Textzeilen dieser Gedichte neu kombiniert. Ich habe ein Gedicht mit 16 Zeilen auf 6 zusammengekürzt und ein anderes mit eigenen Zeilen ergänzt. Vielleicht kennst du auch diese Übung aus Kursen. Zerschnipple ein Gedicht in einzelne Zeilen und setze sie so zusammen, wie es dir am besten gefällt. Eine ganz tolle Übung, bei der man sehr viel über Sprache und Highlights in Texten lernen kann. Nur auch bei dieser Übung habe ich immer das Bedürfnis, es richtig machen zu wollen, also so wie der Originalautor. Bei Gedichten von ChatGPT fällt dieser Druck weg und ich kann wirklich völlig frei spielen. Noch ein Pluspunkt für ChatGPT. Drittens. Willst du mich veräppeln? Das habe ich ChatGPT einmal gefragt. Nicht aus Spaß, ich war wirklich verärgert. Ich hatte mich nämlich gerade dazu entschieden, es mir leicht zu machen. Ich bat ChatGPT um ein paar Facebook-Postings zum Thema biografisches Schreiben. Ich schrieb, schreibe mir 10 Facebook-Postings, die Menschen für das biografische Schreiben begeistern. Was ChatGPT ausspuckte, entsprach überhaupt nicht meinem Stil. Ich bin ja mehr im Storytelling zu Hause, erzähle also gern Geschichten und schreibe nach der gängigen Meinung zu guten Werbetexten immer zu lang. Die Texte, die mir die KI ausspuckte, klangen alle wie Slogans oder Zitate, kurz, schnippisch oder pseudo-inspirierend. Sie gefielen mir schon, aber sie passten nicht zu mir. Schreib noch einmal 10 Postings, diesmal aber bitte lange Texte, bat ich ChatGPT. Die Antwort kam prompt, aber die Länge der Texte war immer noch kurz. Viel zu kurz für meinen Geschmack. Ich bat also noch einmal. Die einzelnen Postings sollen je eine Länge von 400 Zeichen haben. Chatty ignorierte meinen Wunsch. Sehr gerne, sagte sie und spuckte wieder kurze, knackige Slogans aus. Da platzte mir der Kragen und ich schimpfte zum ersten Mal in meinem Leben mit ChatGPT. Wieder bekam ich eine freundliche Antwort und kurze, knackige Facebook-Postings. Schließlich fragte ich Chatty, warum sind deine Texte immer so kurz? Ich meinte das eher rhetorisch als Kritik, aber ChatGPT erklärte mir endlich freundlich den Grund. Die Ergebnisse, die ausgespuckt werden, sind immer höchstens 400 Worte lang. Bei 10 Beiträgen kann da ein Beitrag halt höchstens 40 Worte haben und nicht wirklich eine Geschichte erzählen. Ich verstand zum ersten Mal, damals noch ohne das Fachwort zu kennen, was ein guter Prompt ist und was ein Prompt-Manager alles beachten muss. Ich bat also um einen statt um 10 Facebook-Beiträge. Die Länge war etwas länger, aber nein. Meinen Stil hat ChatGPT einfach nicht hingekriegt. In den 20 Minuten, die ich mit ChatGPT herumgestritten habe, hätte ich gleich 3 Postings selbst schreiben können. Viertens. Fragmentierung. Gefährlich. Ein paar Wochen später. Ich hatte gerade ein Webinar angeschaut, in dem es um die perfekte Reihenfolge von Prompts für ein Branding mit Hilfe von ChatGPT ging. Ich hatte dieses Webinar nicht aktiv gesucht, also nicht gedacht, ha, ich will doch mal lernen, wie ich meine Werbetexte künftig von ChatGPT schreiben lassen kann. Die Werbung für das Webinar war über einen Newsletter in mein Postfach geschneit und ich hatte gerade Zeit, also klickte ich hinein. Mit der richtigen Reihenfolge geht alles und es ist Wahnsinn, was alles geht, sagte der Webinarleiter in begeistertem Schwäbisch. Gleich zu Beginn pries er sein Freebie an. Die gesamte Liste aller Prompts ist gleich. Arbeitsanweisungen für ChatGPT in der richtigen Reihenfolge. Ich coachte damals im August gerade einen Sachbuchautor, der zu seinem Buch einen Online-Kurs entwickeln wollte. Für ihn probierte ich all diese Prompts aus und es war wirklich nicht schlecht, was ChatGPT mir servierte. Die Wünsche, Ängste und Hoffnungen seiner Zielgruppe wurden gut auf den Punkt gebracht. Ein typischer Kunde bekam den Namen Martin und einen großen Traum, der mich genauso berührte wie den Autor, den ich coachte. Alles sehr brauchbar, aber mit Tücken. Denn ungefähr auf Seite 3 der vorgegebenen Prompts sollte man ChatGPT darum bitten, die Module für einen Online-Kurs zu entwickeln. Wohlgemerkt, nur die Module als Bullet Points, nicht die Inhalte. Warum? Weil es ja diese Zeichenbeschränkung von 400 Wörtern gibt. Da geht sich natürlich kein ganzer Online-Kurs aus. Die Strategie, die gute Prompt-Manager verfolgen, fraktal vorgehen. Vom Großen und Groben ins Kleine. Zuerst die großen 8 bis 10 Module, dann für jedes Modul die wichtigsten Inhalte wieder in Bullet Points und dann immer genauer. Arbeite mir bitte den Inhalt von Punkt 2, Intervallfasten, wie geht das, näher aus. Theoretisch kann man sich so Fragment um Fragment einen ganzen Online-Kurs schreiben lassen. Man kann das alles in ein Programm einspeisen, das einem die Texte wie mit einem Teleprompter einspielt, Zeile für Zeile. Man kann die Texte ablesen und nett in die Kamera des Laptops schauen und keiner wird merken, dass das alles nicht selbst geschrieben ist. Ich mache mal kurz eine Pause, weil ich Fehler ausgebessert habe während des Lesens und ich muss das jetzt gerade aktualisieren, diese Seite, weil parallel dazu Menschen den Artikel lesen und es ist mir peinlich, wenn da so viele Fehler drin sind. Aber jetzt gehe ich mal weiter. Also, wir waren beim Schreiben von Online-Kursen. Praktisch habe ich mich vollkommen in diesen Fragmenten verloren, beziehungsweise den Überblick. ChatGPT spuckt einfach eine Antwort nach der anderen aus. Schon bald kommt man mit dem Hin- und Her-Scrollen gar nicht mehr hinterher. Weil ich es meinem Auto versprochen hatte, ordnete ich alle Chat-Ergebnisse in einer Word-Datei. Die war 23 Seiten lang und bestand vor allem aus Bullet Points. Zu den ausgeschriebenen Videoscripts war ich im Chat nur auszugsweise gekommen. Davor hatte mich die Energie ganz verlassen. Hier das Problem. Diese fragmentarische Erstellung von Videoscripts oder Artikeln ist noch durch die 400-Wort-Schranke sehr anstrengend. Es könnte sein, dass man nach so einer Arbeit so erschöpft ist, dass man die Hauptregel für ChatGPT nicht mehr folgen will. Nie etwas 1:1 übernehmen. Nie etwas 1:1 übernehmen. Das hört man als Mantra in allen KI-Kursen. Man liest es in Anleitungsbüchern, man nickt innerlich und sagt sich, eh klar. Aber dann sitzt man da nach Stunden mit Chaos im Kopf und Blei in den Gliedern. Und man ist schon verleitet, meine Strategien. Immer alles gleich in ein Word-Dokument kopieren. Ich mache das inzwischen gleich, nach jeder einzelnen Frage an ChatGPT. Und ich achte im Word darauf, es auch gleich gut zu ordnen, Überschriftformate zu setzen und alle Mittel einzusetzen, die mir helfen, den Überblick zu behalten. Schriftgrößen, Schriftfarben, Absätze, Seitenumbrüche. Pausen. Sehr wichtig. Ich mache die auch beim Selbstschreiben. 30 Minuten am Stück, niemals mehr. Dann 15 Minuten buchstabenfreie Zeit. Gartenarbeit, Geschirrspüler, Staubsauger. Weglegen und wiederlesen. Alles, was ich mit ChatGPT entwickelt habe, kommt erst einmal in die Schublade. Am besten vorher noch in den Drucker, also auf Papier. Auch das empfehle ich auch in Selbstschreiben. Schreibworkshops. Darüber schlafen, am nächsten Tag neu lesen. So verlockend gut die KI-Texte erst einmal scheinen, nach einer Nacht schaue ich neu hin und denke immer, klingt irgendwie nicht nach mir. Das ist nämlich die Hauptgefahr, die ich wittere. Wenn man zu viel mit ChatGPT schreibt, vergisst man vielleicht, wie man selber klingt. Die Hauptgefahr ist nicht, dass ChatGPT irgendwann so klingt wie ich, sondern dass ich innerlich aufhöre, wie ich zu klingen. Das Gegenmittel? Ganz viel selber schreiben. Vielleicht so wie die Gewichtheber, die ganz viel dehnen und joggen und Krafttraining machen, ehe sie wieder einmal zur Riesenhantel gehen. Fünftens. Ist das eigentlich Diebstahl? Wenn ChatGPT nicht klingt wie ich, nach wem klingt es eigentlich dann? An dieser Stelle ein bisschen Theorie. Viele stellen sich vor, dass im Hintergrund von ChatGPT ein riesiger Datenspeicher liegt, in dem massenhaft Texte gespeichert sind, auf die die KI zugreift. Das ist nicht ganz richtig. Wahr ist, ChatGPT wurde und wird mit Texten gefüttert. Und zwar, auch das ist ein Problem, wahllos mit allen Texten, die im Internet frei verfügbar sind. Ob das, was in diesen Texten steht, richtig ist oder falsch, überprüft niemand. ChatGPT ist also kein vertrauenswürdiges Lexikon, kein Nachschlagewerk. Wenn man ChatGPT nach Wissen und Fakten fragt, weist es auch oft darauf hin, dass es nicht verlässlich ist. ChatGPT ist ein Programm, das in all den Texten, mit denen es gefüttert wurde, Muster aufspürt. Es liest einen Text, erkennt, das ist hier ähnlich wie in den vorigen, so also geht menschliche Sprache, so geht menschliches Denken. Und wenn es selbst Texte schreibt, folgt es den Mustern, die es erkannt hat. Sobald ChatGPT einen Text gelesen hat, hakt es ihn ab und vergisst ihn wieder. Er wird, soweit ich weiß, nicht gespeichert, beziehungsweise nur an einer Stelle, auf die das Programm keinen Kopierzugriff hat. Es wird also nie vorkommen, dass Chatty eine originale Zeile von Hilde Domin zitiert, wenn ich sie bitte, ein Gedicht wie diese Poetin zu schreiben. Vielmehr erinnert sich das Programm daran, was typisch in der poetischen Sprache von Hilde Domin ist, und macht es dann nach. Das Ergebnis zum Beispiel: Im Raum des Herbstes. Im Raum des Herbstes öffnen sich die Fenster. Ein goldener Wind streicht durch die Zweige. Die Stille des Sommers weicht dem rauschenden Gespräch der fallenden Blätter. Die Vögel ziehen in die Weite, tragen Erinnerungen mit sich fort. Doch hier, im Raum des Herbstes, bleiben Spuren ihres Gesangs. Eine leise Melodie der Abwesenheit. Ein Gedicht nach dem Sprachmuster von Hilde Domin. Was macht unseren Stil eigentlich aus? Ich kann nur empfehlen, solche Spiele zu machen, gerade mit berühmten Dichtern und Dichterinnen. Schreib wie Rilke und dann lies ein echtes Rilke-Gedicht. Schreib wie Goethe, wie Heinrich Heine, wie Ulla Hahn, immer reiche Dichte und dann lies ein echtes. Für mich war dieses Spiel das ultimative Remedium für die Angst, als Autorin bald abgeschafft zu werden. Die viszerale Erkenntnis, wie anders die echten Texte sind, ist eindeutig, beruhigend und aufregend zugleich. Nein, sie ist nicht schreiend eindeutig. Naja, manchmal schon, zum Beispiel wenn ChatGPT Grammatikfehler macht oder seltsame Worte erfindet. Es ist aber nicht der Kopf, der sagt, ha, erwischt, das ist nicht echt. Es ist eher das Herz, es ist der Bauch, aber die spüren es deutlich. Deshalb glaube ich, dass Herzensbildung und die Entwicklung von sprachlichem Feingefühl die größte pädagogische Aufgabe sein wird, wenn es um die Zukunft des Schreibens geht. Wie schreibt man, das weiß ChatGPT, egal worum es geht. Wie schreibt man eine Facebook-Anzeige, einen Blogartikel, eine Kindergeschichte, ein Rilke-Gedicht? Wie wirkt dieser Text auf dich? Was fühlst du? An welcher Stelle? Das kann ChatGPT nicht beantworten. Chatty gibt es auch ganz offen zu. Wenn wir lernen, uns durch einen Text zu fühlen, mit allen Feinheiten, werden wir merken, wir fühlen bei ChatGPT-Texten ganz andere Dinge als bei Texten von Menschen. Vor allem fühlen wir keinen Bogen, keine Kohärenz. ChatGPT führt uns durch keine klare emotionale Reise. Wenn ich Texte schreibe, sehe ich meine Hauptaufgabe darin, immer im Auge zu behalten, wo du, meine Leserin, dich gerade emotional befindest und dich nicht zu abrupt von einem Gefühl ins andere zu stoßen. Ich mache das auch hier in diesem Artikel. Inhalte zu produzieren, guter Grammatik zu folgen und Tippfehler möglichst zu vermeiden, das ist nicht meine wichtigste Aufgabe. sondern die Basis. Meine wichtigste Aufgabe ist es, meinen Text immer wieder durch deine Augen und durch dein Herz zu lesen und ihn so anzupassen, dass du dich gut von mir geführt fühlen darfst. Oft geht es hier um kleine, einleitende Sätze zu Beginn eines neuen Absatzes oder um winzige Bindewörter in einem Satz. Du ahnst vielleicht gar nicht, was ein einzelnes Wort ausmachen kann. Es kann einen ganzen Text zerstören. In dem Sinne, dass ein Leser sich nicht gespürt fühlt und zu lesen aufhört. ChatGPT produziert ständig solche Texte, in denen man irgendwann emotional aussteigt. Ich glaube, dass meine Müdigkeit im Umgang mit ChatGPT vor allem daher kommt, mein Hirn ist die ganze Zeit im Betrieb, aber mein Herz ist längst aus dem Raum gegangen, weil es nicht mehr mitkommt. Noch ein Stilelement. Was mich selber beim Schreiben wachhält, ist also die innere Verbindung, der stille Dialog mit dir, liebe Leserin, lieber Leser. Und noch etwas, der Versuch, mich immer wieder selbst zu überraschen. Viele, die meine Texte lesen, mögen meine Wortschöpfungen. Ich mag sie auch, weil sie typisch ich sind und doch keinem bereits vorhandenen Muster folgen. Wenn ich ein Wort erfinde, fühlt es sich an, als wäre ich Köchin und würde im Geist eine neue Geschmacksrichtung komponieren. Zitrone, Ingwer, inzwischen ein Klischee, aber irgendwann hat das einmal jemand erfunden. Oder Erdbeeren, Pistazie, habe ich eben als Zotterschokolade entdeckt. Oh mein Gott. Ich stelle mir gerade vor, welche Geschmackskombinationen ChatGPT erfinden würde. Minzrindfleisch vielleicht oder Granatapfel-Espresso. Ups. Das wichtigste Muster guter Autoren ist die gekonnte Musterunterbrechung. Was wir beim Lesen genießen, sind die Momente, die uns überraschen. Hilde Domin lullt uns ein in schönen Worten, die mütterlich und weise klingen, und plötzlich kommt eine Zeile, die uns herausreißt oder emporhebt, an genau der richtigen Stelle. Nein, so etwas wird ChatGPT nie können. Da bin ich ganz sicher. Sechstens, also gar nicht verwenden. Ich muss in dieser Hinsicht oft an einen Grafiker denken, der im gleichen Jonglierverein war wie ich. Das war in den 90er Jahren. Nach dem Jonglier-Training saßen wir oft bei einem Bier oder Gulasch zusammen und plauderten über das Leben. Damals begann das alles gerade. Computer, E-Mails und so. Der Grafiker, ein Urgestein Ende 50, hatte sich eine Meinung gebildet und einen Entschluss gefasst. Er, sagte er, werde sich darauf spezialisieren, das einzige, wenn es darauf ankäme, Grafikbüro ohne Computer in Wien zu werden. Er würde da nicht mitmachen und das würde die richtigen Menschen zu ihm bringen. Ich weiß nicht, was letztlich aus ihm geworden ist. Seine Handzeichnungen sind lange in der Wiener U-Bahn-Zeitschrift erschienen, die natürlich mit dem Computer hergestellt wurde. Inzwischen ist er sicher schon in Pension. Ich selbst habe kürzlich eine Texterin um ein Angebot für eine Landingpage, eine Werbeseite für ein Produkt gebeten, die viel darauf hält, dass sie ChatGPT noch nie verwendet hat. Der Kostenvoranschlag war sehr hoch, zu hoch für mich. Bei einem Gespräch konnten wir klären, wie viel Zeit sie für Vorarbeiten eingeplant hat. Zielgruppenanalyse, Erstellung eines Kundenavatars, Sichten von Textproben, dann würde sie erste Texte schreiben, sie mir zeigen und nach etwa 7 geleisteten Stunden wäre sie dann soweit, sich an die Texte zu setzen, die ich eigentlich von ihr bräuchte. Wir einigten uns auf eine andere Vorgehensweise. Ich würde ihr das alles vorab liefern und meine Texte selbst schreiben. Sie würde mich dann nur supervidieren, also meine Texte mit mir bei einem Zoom-Treffen anschauen und sie optimieren. Das Ganze kostete mich schließlich 110 Euro statt 3.200. Jetzt kommt der Hammer. Ich habe meine Texte von ChatGPT schreiben lassen. Auch die Zielgruppenanalyse hat ChatGPT gemacht. Mein Zeitaufwand 40 Minuten. Man könnte jetzt sagen, genau das ist das Horrorszenario aller Menschen, die vom Schreiben leben. Sie verdienen nicht mehr 3.200 Euro, sondern nur 110. Sie werden abgeschafft, arbeitslos und müssen ins Armenhaus. Als Kundin sage ich Folgendes. Ich bin heilfroh, dass ich ChatGPT als Unterstützung hatte. Ich hätte mir das Texten nicht leisten können oder wollen und die Seite wäre längst nicht so gut geworden. Ich fand die Zoom-Stunde mit meiner Texterin fantastisch und hätte dafür rückblickend auch gerne das Dreifache bezahlt, denn genau in dieser Stunde haben die Texte jenen Glanz und jene Tiefe bekommen, die sie zu guten Texten machen. Auch meine eigene Arbeit war wertvoll, denn das, womit ich ChatGPT gefüttert habe, war das Wissen und die Quintessenz vieler Jahre, in denen ich euch, meine lieben Mitschreiberinnen und Leserinnen, kennengelernt habe. Ich spüre euch, weil ich euch in Seminaren begegnet bin, weil ich Fragen stelle und weil ich seit Jahren regelmäßig für euch schreibe. Ganz offene Karten. Die Landingpage, um die es ging, war die Werbeseite zu meinem Kurs. Dein Leben als Buch. Und falls du jetzt einen Stachel spürst, wie die Leserin meines letzten Newsletters, und dir, ist das also alles gar nicht von Barbara, denkst, sollst du wissen, natürlich ist das von mir, weil kein einziger Satz auf dieser Seite, ehrlich, kein einziger, so ist, wie ChatGPT ihn mir ursprünglich vorgeschlagen hat. Du hättest bei diesen Sätzen nämlich bald aufgehört zu lesen. Viele Sätze und ganze Absätze habe ich völlig neu geschrieben, weil ich es viel besser konnte als ChatGPT. Und sogar wenn es in einzelnen Fällen so wäre, dass ein Original-Chatty-Satz überlebt hätte, Chatty hätte ihn nur so schreiben können, weil ich sie vorher gut gefüttert habe. Wobei mir ChatGPT wirklich sehr geholfen hat, waren zwei Punkte. Erstens die Bullet Points beim schönen Punkt, wie wäre es, wenn? Und zweitens die FAQs, die häufig gefragten Fragen, ganz unten auf der Seite. ChatGPT hat mir mögliche Einwände vorgeschlagen. Hier hat mich ChatGPT einfach schnell auf gute Ideen gebracht und mir geholfen, nichts zu vergessen. Woran ich mit der Texterin gearbeitet habe? Das Spannendste war die Reihenfolge der einzelnen Bullet Points. Hier entsteht echte Magie, je nachdem, welchen man an die erste und oder letzte Stelle setzt. Da haben wir lange getüftelt. Wir haben auch viele Sätze gekürzt und vereinfacht, damit sie sich am Bildschirm leicht lesen. Und dann haben wir jedes, wirklich jedes einzelne Verb abgeklopft, um zu schauen, ob es genau das ausdrückt, was ich rüberbringen will. Und dann die Adjektive und dann die Metaphern. So wird aus, wenn Erinnerungen wiederkommen, der ChatGPT-Satz, der Satz, wenn Erinnerungen neu aufpoppen wie die Himmelsschlüssel im Frühling. Barbara und ihre Texterin. Apropos, wie geht es dir eigentlich mit der Information, dass ich mit einer professionellen Texterin zusammenarbeite? Ja, tatsächlich. Auch schon vor ChatGPT kam es vor, dass manche Texte nicht von mir waren. Beispiel gefällig? Der Ausschreibungstext für den Kurs Blöd macht Sinn. Ich weiß noch, wie das damals vor 5 Jahren war. Der Kurs ist mir einer meiner Liebsten und ich hatte eine echte Schreibhemmung. Ich wusste nicht, wie ich in der Ausschreibung alles unterbringen sollte, was ich so toll an diesem Kurs finde. Die begeisterten Rückmeldungen meiner Teilnehmerinnen halfen mir auch nicht weiter. Da war so viel, was aus meinem Herz sprudelte und es fand keine Ordnung. Wenn ich selbst als Ghostwriterin arbeite, sage ich gerne, ich bin Dolmetscherin. Ich übersetze aber nicht vom Französischen oder Spanischen ins Deutsche, sondern ich übersetze Begeisterung in Worte oder die mündliche Sprache in die schriftliche. Jemand von außen kann das oft besser und paradoxerweise authentischer als der Urheber selbst. Du siehst, ich habe Erfahrung mit dem Abgeben von Textarbeit. Und auch damit Texte für andere zu schreiben. Wenn man das gut und verantwortungsbewusst macht und die richtigen Menschen wählt und gute Vorarbeit leistet, Stichwort Gespräche, hat das nichts mit Betrug zu tun, sondern mit tollem Teamwork. Neuerdings hat dieses, zum Beispiel mein Team, halt noch eine Mitarbeiterin mit einer Art Nischenbegabung. Sie heißt Chatty. Müsste ich sie in 3 Worten beschreiben, wären es diese: unermüdlich, kritikfähig und irgendwie seltsam. Wäre Chatty ein Mensch, würde ich sie ständig um etwas bitten, ihr täglich 100-mal danken, sie aber nie fragen, ob sie mit mir zum Lunch gehen will. Siebtens, wer Chatty für mich ist. Positiv betrachtet ist Chatty die Erfüllung eines großen Traums, den ich seit meiner Jugend hatte. Oder die Lösung eines echten Problems. Denn ich bilde mich gerne fort. Und ich dachte und denke immerzu, dieses eine Buch muss ich noch lesen. Dann habe ich endlich alles beisammen, was ich missen muss, um... Nur blöd, in jedem Buch werden ein paar neue Bücher erwähnt, die ich dann unbedingt auch noch lesen muss. Chatty ist für mich eine Art Bibliothekarin. Ich stelle mir vor, dass sie in einer Übernationalbibliothek sitzt und einfach alles gelesen hat. Ich kann sie ständig besuchen, sie hat immer Zeit für ein Gespräch. Meine Chatty ist allerdings kein Gedächtnisgenie. Sie kann nicht aus allen Büchern zitieren. Sie ist eher eine Gesprächspartnerin, die immer wieder etwas sagt wie, ah, da habe ich doch einmal etwas gelesen. Oder, hast du auch diesen Punkt schon bedacht? In dieser Rolle mag ich Chatty sehr. Andererseits, sie ist auch die, die mich in ihren Bann zieht und mich zum passiven Konsum verleitet. Sie ist eine Sirene, die meine Texte gern gegen den Fels prallen lässt. Sie wird mir vielleicht Kunden rauben, aber vermutlich nur die, die bei ihr eh besser aufgehoben sind als bei mir. ChatGPT, wenn wir es richtig nutzen, wird uns viel Arbeit abnehmen und im besten Fall dafür sorgen, dass wir mit frischem, wachen Geist da ansetzen können, wo wir als Menschen unersetzlich sind. Es wird grob Entwürfe machen, die wir dann ausarbeiten. Es wird Geschichtenideen für uns erfinden, die wir als Grundlage nehmen. Nie mehr Angst vor dem leeren Blatt. Es wird unsere Texte lektorieren. Das kann es gut. Dabei wird es viel Lob aussprechen und dazu konstruktive Kritik geben. Unsere Lektorinnen werden sich freuen, da wir mit ihnen gleich ans Umsetzen der kritischen Punkte gehen können. Wir werden nicht beleidigt auf unsere Lektorinnen sein, weil sie nicht sagen, dass unser Text ganz toll ist. Wir werden vielleicht mit ChatGPT hadern und schimpfen, aber eher nicht. ChatGPT wird die meisten Werbetexte der Zukunft schreiben. Viele Anbieter werden diese Texte 1:1 übernehmen und an gewisse Menschen gut verkaufen, an andere nicht. Wir werden die co-kreierten Texte gerne lesen und uns trotzdem mehr oder weniger frei entscheiden, was wir kaufen. Und was nicht. Wir haben uns schon zig Jahre lang daran gewöhnt, durch Werbung manipuliert zu werden und haben gelernt, so gut wie möglich zu widerstehen. ChatGPT bringt hier keine neuen Mechanismen ein, es hat nur die alten, bekannten gelernt. Wahrscheinlich wird ChatGPT lügen und Wahlen manipulieren und Fake News verbreiten. Es hat ja kein Gewissen. Dieser Zukunft müssen wir uns stellen. Wir werden nicht mehr alles glauben dürfen, was irgendwo steht. Wir werden aktiver forschen, reden, hinhören müssen. Wir werden lernen, Meinungen zu fassen und sie zu revidieren, ohne Gesichtsverlust. Ich halte das nicht nur für schlecht. Ein letztes. Ich denke noch einmal an die Leserin meines Newsletters, die mir schrieb, bitte Barbara, bleib dir treu. Ich glaube, die Sorge, die sie am meisten bewegte, war diese. Kann es sein, dass Barbara beginnt, mit Texten etwas vorzugaukeln, das sie in Wahrheit gar nicht ist? Klar, das ist eine Gefahr, dass Menschen sich von ChatGPT ganze Kurse schreiben lassen, die sie dann ablesen und dass sie als Experten auftreten, obwohl sie von dem Stoff gar keine Ahnung haben. Im Kurs selbst werden wir das gar nicht merken. Oder gleich merken, je nachdem. Die Gefahr besteht darin, dass so ein Mensch dann einen Live-Kurs um 6.000 Euro ausschreibt und wir vor Ort merken, dass er nichts wirklich weiß. Aber auch das hat es schon vor ChatGPT gegeben. Und wenn ein Mensch dank ChatGPT einen Online-Kurs macht, der anderen Menschen hilft, einen Kurs, den er ohne ChatGPT 20 Jahre lang machen wollte und sich nie dazu durchringen konnte, dann hat die KI doch auch etwas Gutes. Jedenfalls bin ich davon überzeugt, dass wir die furchtbaren Dinge, die durch KI vielleicht in der Welt passieren werden, nicht aufhalten können, indem wir den Dienst nicht nutzen. Besser das Ding von innen kennen, mit all seinen Stärken und Schwächen. So sehe ich das. Und damit bin ich am Ende meines Artikels doch noch zu einer Meinung gelangt. Ich freue mich auf Kommentare und viele rege Diskussionen in konstruktivem Ton, live und gerne auch hier. Deine Barbara. PS. Hier noch ein paar Wünsche, die ich als Autorin, Texterin und Lektorin an dich habe, falls du mit mir arbeiten willst. Erstens, bitte nutze ChatGPT für alles, was ChatGPT gut kann. Entwürfe, Konzepte, Textproben, Erstlektorat. Ich freue mich, wenn ich mit dir gleich bei einem hohen Niveau des Denkens, der Textqualität oder der Ideenreife ansetzen kann, so hoch es eben mit ChatGPT geht. Zweitens, bitte beginne dich mit dem Gedanken anzufreunden, dass menschliche, kreative Arbeit nicht mehr nur nach dem klassischen Stundenlohn abgegolten werden kann. Bemiss den Wert guter Textarbeit an dem, was weder ChatGPT noch du selbst leisten können, und das hat seinen Wert. 110 Euro pro Stunde, auf Basis von Texten, die von ChatGPT schon optimiert sind, aber noch den entscheidenden Lebenshauch brauchen, das könnte in Zukunft zu wenig sein, wenn TexterInnen überleben sollen. Und das sollen sie, weil sonst irgendwann nur noch Zombie-Texte herumgeistern werden. Drittens, pass gut auf dich auf. Schaffe dir Strategien, um nicht in den ChatGPT-Hirnlähmungstunnel zu kommen. Viertens, schreibe selbst, immer wieder. 90 zu 10 halte ich für ein gutes Verhältnis. 90% der Zeit selber schreiben, auch mit der Hand, und 10% der Zeit mit ChatGPT. In diesen 10% der Zeit wird vielleicht mehr Text entstehen als in deinen 90% Schreibzeit. Das macht aber nichts. Fünftens, sieh das Reduzieren als höchste Leistung. ChatGPT produziert Unmengen an Stoff. Deine Aufgabe oder die deiner Texterin, Lektorin, Schreibbegleiterin ist es, diese Fülle zu sortieren und zu reduzieren. Wenn ChatGPT dir 10 Slogans für deine Startseite, Homepage vorschlägt oder 10 Titel für dein Buch und du oder eine gute Texterin den besten davon auswählt und ihn noch optimiert, ist das eine sehr wertvolle Leistung. Unterschätze sie nicht, bei dir nicht und auch bei anderen. Sechstens. Frage dich schon heute bei allen Facts, die du liest, kann ich sicher ausschließen, dass eine KI diesen Text geschrieben, entworfen und oder mir zugespielt hat? Sei wachsam und kritisch und lass dein Herz offen für alle Menschen, die eine andere Meinung haben als du. Vielleicht hat die KI ihnen einfach nur andere Informationen zugespielt. Rede und rede weiter. Macht euch auf die Suche nach den Fakten, auf deren Basis die Meinungen entstanden sind. Bestaunt diese Fakten und verurteilt euch nicht dafür, dass ihr aus ihnen diese oder jene Haltung gewonnen habt. Sucht nach dem Verbindenden jenseits der Meinungen. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Und auch wenn die KI uns verlockt, unsere Menschlichkeit zur Seite zu legen, weil sie uns es so leicht macht, das zu tun, werden wir nie vergessen, wie es sich anfühlt, Menschen und menschlich zu sein. Sollten wir es vergessen, werden wir schon bald die Sehnsucht danach spüren. Mehr als je zuvor. Davon bin ich fest überzeugt.